Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Heute gehen wir mal richtig rein in die Welt des Influencer-Marketings. Und zwar beleuchten wir sowohl die positiven als auch die negativen Seiten und das jeweils unterlegt mit vielen Influencer-Beispielen. Dazu habe ich einen echten Experten eingeladen, und zwar Christian Schmidt von der Digitalagentur Digital Effects. Witzigerweise ist das gar nicht sein Business-Thema, sondern eher SEO, aber er beschäftigt sich dennoch intensiv mit der Influencer-Welt und veröffentlicht dazu auch regelmäßig Content auf YouTube oder LinkedIn. Schaut gern auch mal bei ihm rein. Und wir sprechen beispielsweise darüber, was Brand Safety im Kontext des Influencer-Marketings bedeutet und warum den meisten Influencern gar nichts anderes übrig bleibt, als Brand Safe zu sein. Warum sich Influencer-Marketing immer größerer Beliebtheit erfreut, was die YouTube-Ampel für Creator bedeutet, warum Christian die Influencer Trimax und MrBeast sogar als familienfreundlich bezeichnet, warum die Kooperation von Aldi mit Jeremy Fragrance dennoch eine tickende Zeitbombe war, warum die Scheinwelt der Harrisons zwar eine Scheinwelt, aber kein neues Marketingphänomen ist, warum Annie the Duck all ihre Werbekooperationen verloren hat, was hinter dem Skandal um Immo-Tommy steckt, wo es Cancel Culture im Influencer-Universum gibt und was man möglicherweise aus moralischen Aspekten als Werbetreibender berücksichtigen kann, insbesondere wenn es um beispielsweise Dubai-Influencer geht. Insofern eine tolle Mischung aus Influencer-Marketing-Theorie, aber mit ganz, ganz vielen Praxisbeispielen unterlegt. Christian ist da richtig tief drin. Let's go!
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Hey Christian, schön, dass du dabei bist. Bevor wir in die Tiefen des Influencer-Marketings und die Skandale auch einsteigen, stell dich doch netterweise einmal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, hi, ich bin Christian B. Schmidt, CBS. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und ja, ich betreibe den einen oder anderen YouTube-Kanal, vor allem dem SEO-driven, also mein Marketing-YouTube-Kanal, das aber auch mal ein Podcast, und treibt mich dadurch viel in der Influencer-Marketing-Szene rum auch.
Das ist ja übrigens auch der Weg, wie wir uns kennengelernt haben. War ganz kurzer Insider, also ich war auch irgendwann auf YouTube oder LinkedIn oder ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich dann ein kurzes Video von dir gesehen, wo du über Immo-Tommy, da sprechen wir auch gleich noch drüber, das Thema aufgegriffen hattest, worum es da geht, was dieser Influencer-Skandal beinhaltet, dachte ich mir, Mensch, der Christian ist genau der Richtige, um darüber mal zu sprechen und den Finger in die Wunde zu legen. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann so, warum machst du das eigentlich? Weil, also eigentlich SEO-Agentur auf der einen Seite als so ein Business, auf der anderen Seite betreibst du mehrere Kanäle, wo du ja eher so Themen wie Influencer-Marketing aufgreifst, die jetzt ja vielleicht nicht so ganz naheliegend sind, wenn man aus dem SEO-Kontext kommt.
Ja, also das hat sich so über die Jahre entwickelt. Ich bin jetzt eigentlich seit 2017 auf YouTube und mit meinem Podcast sehr aktiv. Bin schon seit 2007, glaube ich, habe ich meinen Twitter-Account eröffnet. Mache schon seit 1998 Websites, also ist eine ganz lange Entwicklung. Ja, habe mal irgendwann damit angefangen, darüber zu schreiben, wie man Websites baut. Habe dann irgendwann angefangen zu erklären, wie man SEO betreibt, wie man Suchmaschinenoptimierung betreibt. Hab dann Leute interviewt, die selber erfolgreich SEO in Unternehmen betreiben. Und jetzt bin ich im Prinzip da angekommen, so ein bisschen nach dem Vorbild von Torben Platzer, der ja auch eine Social-Media-Agentur hat, aber eben auf YouTube, ich glaube mit mittlerweile 500.000 Abonnenten, eher so Selbstexperimente macht, auch teilweise zum Thema Geld investieren und so weiter. Und von dem ich mir jetzt so ein bisschen abgucke, im Prinzip aus der Nische rauszukommen, weil die SEO-Branche ist relativ klein, es gibt relativ wenige Leute, die sich dann diese Podcasts da auch noch bei YouTube regelmäßig anschauen, ja, und wenn man jetzt irgendwie seit 2017 regelmäßig YouTube-Videos hochlädt und die dann doch immer nur 300 Zuschauer haben, dann ist das ein bisschen, ja, unsatisfying, auch wenn es sich monetär immer wieder gelohnt hat, ja.
Ja. Also war dann aber auch so quasi Branding-Instrument für die Agentur.
Genau, Personal Branding für mich als Agenturinhaber und dann quasi natürlich im zweiten Schritt auch immer Werbung für die Agentur. Und tatsächlich generieren wir darüber auch Leads und Geschäft. Also 2017 zum Beispiel, als ich den Podcast gestartet habe, haben wir knapp 100.000 Euro an Aufträgen generiert mit den ersten 100 Abonnenten. Also das hat schon durchaus ganz gut funktioniert. Und ja, wir entwickeln uns da halt immer weiter und wollen natürlich auch immer wieder neue Leute erreichen.
Okay, wir wollen ja heute über das Thema Influencer-Marketing sprechen und da dann, wie gesagt, den Finger auch mal so richtig in die Wunde legen. Da freue ich mich schon drauf. Es gibt aber ja trotzdem eine Daseinsberechtigung für den Kanal. Also es geht jetzt nicht nur um Bashing, sondern lass uns mal positiv reingehen. Wenn du jetzt auf die ganze Influencer-Marketing-Szene draufschaust oder auch als auf den Kanal des Influencer-Marketings, dann macht der ja durchaus Sinn. Warum macht der Sinn aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, das Medienverhalten hat sich sehr stark geändert. Also ja auch letzten Endes durch die vergangenen Jahre immer mehr Leute. Also ich kenne selbst Leute jetzt, die im Alter meiner Eltern sind, die irgendwie regelmäßig YouTube schauen zum Beispiel. Ne? Oder ein Bekannter von mir, der 10 Jahre älter noch ist als ich, und ich bin Anfang 40, der hat jetzt ein TikTok-Profil gestartet. Also man merkt einfach, dass Social Media in der breiten Bevölkerung irgendwo angekommen ist. Das hat natürlich auch seine Schattenseiten, darüber sprechen wir ja auch zum Teil gleich. Aber man hat einfach nicht mehr dieses reine, es gibt eine Firma, die ist anonym und die macht dann Werbung und dann kaufe ich mir deswegen die Tafel Schokolade von Milka, weil die beste Werbung gemacht haben, sondern ich verfolge halt die Inhalte eines Creators, in diesem Fall jetzt vielleicht Mr. Beast, ja, und der bringt dann irgendwann eine Schokolade raus und dann denke ich mir, hey, ich habe jetzt 3-4 Jahre lang viele Videos von dem geguckt, jetzt hat er ein Produkt rausgebracht, Mensch, das probiere ich doch mal aus. So, und ich merke selber, dass natürlich auch solche Produktempfehlungen, es sind ja nicht nur eigene Produkte, sondern viele Influencer machen ja auch einfach nur klassisch Werbung für Produkte anderer, auch einen Einfluss auf einen haben. Ne? Also ich meine, bevor ich mir heute irgendwas kaufe, wir haben uns jetzt vor 2 Jahren einen Camper gekauft, da habe ich eben auch entsprechend hunderte Videos vorher geschaut und habe mich im Prinzip von den Leuten beeinflussen lassen. Da bin ich jetzt nicht auf eine Messe gegangen und habe mir Prospekte angesehen, sondern ich habe mir YouTube-Videos angeschaut von Leuten, die diese Fahrzeuge haben und habe mich dann für eins entschieden. Was wir dann gekauft haben. Und dementsprechend hat das auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und kann schon einen riesen Impact auch aus wirtschaftlicher Sicht haben.
Also am Ende sprichst du ja die persönliche Beziehung des Influencers zu seinen Followern an, ne? Weil das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu beispielsweise linearen TV oder klassischer Werbung, also Push-Werbung. Weil am Ende, du sagst es ja auch, ja, du kennst den schon seit Jahren, nimmst da irgendwie teilweise auch am Leben der Influencer teil, also je nachdem, was das für eine Art von Influencer ist, hat man ja relativ tiefe Einblicke darin, was die den ganzen Tag so treiben. Und von daher ist ja eine Vertrauensbasis da. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ne? Was mich immer überrascht, ist die teilweise auch extrem hohe Reichweite. Also ich meine, es gibt da Influencer, die durchaus ein paar Millionen Follower haben, sei es auf TikTok oder auf Insta. Das heißt, wenn die mal so eine Story-Ad raushauen, dann hast du da sofort irgendwie ein paar hunderttausend, 300, 400, 500.000 Views am Ende. Das ist ja überhaupt kein Thema. Das heißt, du bist ja in der Größenordnung von TV eigentlich. Ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gepaart mit dem Effekt, dass du jemanden hast, der ja auch einen ganz anderen Zugang zu den den Leuten hat, durch eben diese Vertrauensbasis, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, man spricht ja auch von einem parasozialen Verhältnis, ne? Also sprich, viele Leute haben das Gefühl, dass sie die Person persönlich kennen. Ja. Diese Person kennt aber diese vielen Leute alle gar krass, nicht. Ne? Ja, also es ist so eine einseitige, ja. Stück weit. Ne? Ich meine, es gibt natürlich auch Kommentare und Chats und so weiter. Aber es ist ja unmöglich, jetzt für erfolgreiche Streamer jeden einzelnen Zuschauer zu kennen. Selbst ich kenne die ja nicht, weil ich sie ja nicht sehe. Ne? Ist ja nicht so, dass man jetzt in einem Raum steht und einen Vortrag hält und man alle Gesichter sieht, sondern das ist einfach erstmal eine abstrakte Zahl. Und dann sieht man immer ein paar Kommentare und das ist ja auch nur der kleinere Teil, der am Ende auch mal einen Kommentar schreibt. Und dieses parasoziale Verhältnis ist natürlich auch teilweise das Problem, weil sich die Leute eben da reinsteigern und das Gefühl haben, sie kennen die Person, es dann schnell auch dazu kommt, dass die Person irgendwie auf ein Podest gestellt werden, quasi romantisiert werden. Die Social-Media-Welt ist ja auch dafür bekannt, dass sie im Prinzip eine Scheinwelt projiziert, obwohl man ja sagt, es ist besonders authentisch. Aber da muss man auch immer gucken, wo man herkommt. Ne? Vorher war es halt irgendeine Firma, irgendeine Marke, wo nicht mal ein Mensch dahinter stand, wo man gar nicht wusste, was da abgeht. Und jetzt hat man eben einen Menschen, mit dem man sich viel besser quasi relaten kann, wie man heutzutage so schön sagt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Social-Media-Welt oft auch nur ein Abbild quasi der Highlights, ne? Und eine Scheinwelt. Und das führt halt dann sehr schnell dazu, dass die Leute eben denken, sie kennen die Person und anfangen, sie zu verehren und ihr eben sehr stark zu folgen bei allem, was die Person macht.
Aber trotzdem sind die Leute teilweise ein Vorbild, ne? Weil ich sehe das jetzt, also ich habe so eine kleine Umfrage gestartet bei mir in der Family. Meine Frau hat ein paar jüngere Cousinen. Jünger heißt in dem Fall, die sind so Ende 20. Und da ging es dann neulich zum Beispiel über die Harrisons, ja? Also sind wahrscheinlich da draußen Begriff. So, die leben irgendwo in Dubai, in einem relativ schicken Wohnviertel, sind da hauptberufliche Influencer. Da wird jedes Kind oder jede Geburt zelebriert, jeder Fitnessstudio-Besuch und dergleichen mehr. Und dann sagte die eine Cousine von meiner Frau zu mir, naja, das ist so, die haben es geschafft, ja, das ist so Vorbildfunktion, wo aus meiner Sicht genau das zutrifft, was du gerade meintest. Das ist ja eine Scheinwelt, ja. Also ich meine, das ist ja kein normales Leben, wie du es als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin in Deutschland irgendwie vollziehst, wo es halt draußen auch mal regnet. In Dubai regnet es nicht oder vielleicht nur zweimal im Jahr und dann umso heftiger. Aber da wird ja dem Publikum, der Audience schon was vorgegaukelt, was so eigentlich gar nicht oder für nur ganz wenige existiert. Und das sind dann halt so Super-Influencer, die damit auch wirklich ihr Geld verdienen. Aber da fehlt aus meiner Sicht teilweise die kritische Auseinandersetzung. Das habe ich dann auch im Gespräch gemerkt. Das wird gar nicht kritisch gesehen, ja. Also zumindest jetzt in dem Fall nicht kritisch. Gibt sicherlich andere, die da anders drauf schauen, aber sagen in der vielleicht etwas jüngeren Audience, sind es einfach, haben die ein total geniales Leben, nach dem man auch strebt.
Ja, also es ist ja auch so, früher, ne, wie man so schön immer in die Vergangenheit blickt, früher wollte man vielleicht Astronaut werden oder irgendwas, ne? Und heute wollen die Jugendlichen oder Popstar und heute wollen die Jugendlichen halt YouTuber oder Influencer werden. Aber ja, es ist natürlich so eine Sache. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Creatern. Im Prinzip, ne? Es gibt so diese Lifestyle- und Vlogging-Creator, die wirklich ihren ganzen Alltag verfilmen oder man den Eindruck bekommt, dass sie den Alltag verfilmen. Das macht auch viele Leute unglücklich. Also ist ja auch so schon bekannt, da gibt es auch Studien zu, ne, zu Instagram und Co., dass eben dieses scheinbar perfekte Leben für viele Leute erstmal eine Ausflucht ist. Ja, sich das anzuschauen und ihre Probleme zu vergessen, am Ende sie aber auch sehr unglücklich macht, weil sie denken, Mensch, warum geht's denen so gut? Die haben scheinbar alles, leben auf der Sonnenseite des Lebens und ich sitze hier im Dunkeln in meinem Bett 2 Uhr nachts und schaue mir an, wie die ihr schönes Leben in Dubai führen. Also es hat natürlich auch schon so seinen Nachteil. Dann gibt's halt die reine Unterhaltung, sowas wie Mr. Beast oder ähnliches, die wirklich so Spektakel machen, wo es jetzt auch gar nicht so sehr um die Personen geht. Man weiß ja auch relativ wenig über jetzt zum Beispiel Mr. Beast. Das ist ja nur so eine Persona. Da kommt jetzt immer mehr raus, kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber im Prinzip ist das erstmal ein Unterhaltungsformat. Der macht ja mittlerweile auch eine Fernseh- oder eine TV-Show oder wie auch immer man sagen will, für Amazon. Also da merkt man auch, in welche Richtung das da geht. Dann gibt's halt die Education-Sparte, wo ich jetzt auch so Podcasts oder auch unseren Content, ja, wo man irgendwie was lernen kann. Und dann gibt's noch den ganzen News- und Politikbereich, der auch ein Riesenproblem geworden ist in der heutigen Zeit. Und ja, alle Bereiche haben so ihre
Ich glaube, ja, eine
Sonnenseiten oder Schattenseiten.
So Reviews, wie schätzt du oder wie sortierst du die?
Ja, das hätte ich jetzt bei Education mit reingetan. Ja, okay.
Ne? Also Autor, Influencer. Also ich weiß gar nicht, was dann als reine Influencer bezeichnen kann, weil ich meine, so Review-Kanäle gab es früher auch schon. Okay, da war es dann eher von Auto, Motor und Sport und Autobild, sozusagen redaktionell erstellter Content. Heute sind es halt oft Car-Influencer, die dann aber jeden Tag, ja, so eine andere Brand dann auch testen und die dann irgendwo nach Portugal eingeflogen werden, um da irgendwie das neueste Skoda-Tralala-Modell zu testen.
Ja, die machen einfach die Pressetour, ne? Also die werden dann zusammen mit den Journalisten von Autobild eingeladen und die machen dann halt ein YouTube-Video und die von Autobild machen dann halt einen Artikel oder mittlerweile ja auch YouTube-Videos. Da sind natürlich auch die Übergänge fließend, ne? Reviews würde ich auch zur Education, ne? Man informiert oder klärt ja auf über Produkte, mehr oder weniger. Gut.
Ich glaube, einer der Vorteile, also wir sind jetzt gerade schon wieder leicht abgedriftet in ist auch den kritischen Teil, nochmal zum positiven Teil, einer der großen Vorteile ist ja, dass der Content ja irgendwo deutlich nativer wahrgenommen wird. Also das ist ja so Content teilweise aus dem Leben, also schnell mal mit der Smartphone-Cam irgendwie aufgenommen. Das ist nicht jetzt mit einem Kamerateam in Südafrika abgefilmt, wie vielleicht der ein oder andere Hochglanz-Werbespot. Und dadurch ja auch die Glaubwürdigkeit des Contents ganz anders wahrgenommen wird, ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil.
Wenn ja, scheinbar natürlich. Ne? Ich glaube aber auch ein großer Vorteil ist die pure Vielfalt an Content. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich wieder zu diesem Camper-Beispiel zurückkomme, wenn man jetzt aus der alten Welt schaut, ne, dann hat man dann vielleicht einmal im Frühling gibt's dann die Sonderausgabe Autobild zu Campern oder sowas, ne?
Ja.
Und dann kann man sich da einen Artikel zu jedem oder eine Seite vielleicht oder einen Absatz zu jedem Camper durchlesen. Ich konnte halt, bevor ich da irgendwie mich interessiert habe oder mich festgelegt habe auf ein Modell, halt hunderte Videos schauen, ne? Stundenlang detaillierte Geschichten, wie Leute die Autos auseinandernehmen, wie was Leute da einbauen, wie Leute da drin leben, wie Leute da drin Urlaub machen und so weiter. Das ist natürlich eine ganz neue Welt. Wenn ich jetzt auch lineares Fernsehen gucke, ne, dann müsste ich dann gucken, Samstag kommt irgendwie, keine Ahnung, um 13 Uhr Automotor Sport und dann weiß man teilweise nicht mal, was ist Thema, ne? Und dann schaut man da rein, ja, machen die vielleicht endlich mal was zu Campern? Dann schreibt man einen Leserbrief per Post und sagt, hey, könnt ihr nicht mal Camper vorstellen oder was? Ne? Also, und das ist ja das, die Demokratisierung von Content im Prinzip bietet ja auch jedem irgendwie Informationen zu allem, ne? Also es gibt halt zu allem Content, was man sich nur vorstellen kann. Ja. Diese Vielfalt, glaube ich, das ist auch einer der größten Vorteile.
Und dann, wenn wir mal von Content einen Schritt weitergehen, dann führt dieser Content ja auch tatsächlich dazu, dass es eine Relevanz hat im Branding als auch im Performance. Ich nenne mal zwei Zahlen, ich habe die für den Podcast heute mal rausgesucht. 65% der Deutschen entdecken bei Influencern wöchentlich neue Produkte und Marken. Fand ich schon eine hohe Zahl. Und jeder dritte Deutsche hat schon mal wegen eines Influencers ein Produkt gekauft. Die sind jetzt tatsächlich schon ein Jahr alt. Das heißt, wahrscheinlich sind die Werte schon noch höher. Aber das ist ja schon krass. Ne? Aber das heißt ja, dass der Kanal, also jetzt nicht nur für reine Informationssuche, das ist ja das eine, was du gerade geschildert hast im Camperfall, sondern auch dann wirklich als Branding-Kanal und als Abverkaufskanal womöglich dann auch mittlerweile eine extrem wichtige Rolle spielt.
Ja, und das ist dann vielleicht auch der Übergang. Es gibt ja auch mittlerweile eine ganze Industrie- und Produktwelt von Influencer-Produkten, die mittlerweile auch den eingesessenen Marken Konkurrenz machen und ganz neue Zielgruppen erreichen. Ob es jetzt nun der Eistee ist, der Energy Drink, die Schokolade, die ganze Modebranche, ja, da gibt's alleine im Modebereich, das ist ja so das Erste, was viele Influencer machen, Merch, ja, also T-Shirts mit irgendwelchen Dingen bedrucken, mit irgendwelchen Sprüchen, die in der Community bekannt sind, vielleicht am Anfang mit irgendwelchen Logos. Mittlerweile gibt es ganze Fashion-Brands, Streetwear-Brands von verschiedensten Influencern, die eben an ihre Fans verkaufen und sehr, also mittlerweile zweistellige Millionenumsätze erreicht haben.
Die ihre eigenen Brands so geschaffen haben. Ne? Das ist ja der Punkt. Genau. Weil ich glaube, das ist der große Unterschied, war, wenn wir jetzt über Werbetreibende sprechen, die Influencers nutzen wollen, um ihre Produkte zu platzieren, das ist die eine Geschichte. Das ist ja so die nächste Stufe, dass Influencer sagen, okay, ich brauche eure Produkte gar nicht mehr. Ich mache jetzt mein eigenes Parfum.
Und dann verkaufe ich das direkt in meine Community. Da ist keiner mehr, der die Hand dazwischen aufhält. Keine Agentur, kein Sonstiger. Und ich kriege auch nicht irgendwie nur kleinen TKP gezahlt, also klein in Anführungszeichen. Teilweise sind die ja jenseits von Gut und Böse. Genau, ist ja die nächste Stufe, die du schon beschreibst, dass da eigene Produktwelten durch Influencer entstehen.
Krass. Ja, und auch da ist der Übergang fließend, ne? Also im Endeffekt fängt es an mit engeren Kooperationen, wo dann mal ein Produkt mit einer Marke für den Influencer gemeinsam rausgebracht wird. Auch ich meine jetzt irgendein YouTuber kann ja jetzt auch nicht einfach mal einen Eistee abpacken, ne? Also im Endeffekt stehen ja da auch wieder Unternehmen dahinter, die sowieso schon Eistee produzieren vielleicht. Dann gibt's noch das ganze Dropshipping-Thema, ne? Also dass die Produkte halt aus China importiert werden, anderes Logo draufgeklebt und dann eben zum 10-fachen Preis verkauft. Also da gibt's eine ganz breite Spanne. Es gibt auch ganz viele Brands, die tatsächlich darauf ja oder mit Social Media gewachsen sind, sowas wie Snox oder ähnliches oder ja, die eben gar nicht selber vom Influencer gebaut wurden, aber durch Influencer-Marketing eben sehr groß geworden sind, weil die eben das als ihre Kernstrategie fürs Marketing ausgewählt haben, ne? Also diese Welt ist riesig und da hat sich sehr, sehr viel entwickelt in den letzten Jahren und auch in Deutschland, nicht nur international, gibt es da mittlerweile eben wirklich, werden da halt Millionen Umsätze getrieben. Ne? Manche sind ja da auch relativ offen mit ihren Zahlen. Zum Beispiel der Justin Fuchs, der so eine Fashion-Brand Peso hat kürzlich geteilt, dass er 1 Million Bestellungen in den letzten, ich glaube, 7 Jahren erreicht hat. Und schätzungsweise wahrscheinlich mindestens 50 Millionen Euro Umsatz damit gemacht hat.
Ja.
Also das sind schon Größenordnungen, die spannend sind.
Ähnliches habe ich neulich gesehen bei Jeremy Fragrance, den kennt man ja auch. Der hat dann auch mal kurz seine Banking-App aufgemacht und gezeigt, dass er irgendwie in einem Quartal eine knappe Mio irgendwie verdient hat. Mhm. Ich weiß ehrlich, also ich glaube, es war verdient, weil es war die Banking-App und nicht Umsatz, aber der hat ja mittlerweile auch eine eigene Parfum-Marke auf den Markt gebracht. Ja, das ist schon krass, ja. Die Art und Weise, wie dann auch, wie offen dann kommuniziert wird. Ich will noch mal ganz kurz ein Punkt oder einmal die Lanze brechen für Influencer-Marketing, bevor wir jetzt dann mal richtig in die negative Fälle reingehen. Und zwar, ich habe ja auch bei O2 das performance-basierte Influencer-Marketing mit aufgebaut. Und also ja, wenn man nur über Branding-TKPs spricht, dann ist Influencer-Marketing auch teilweise für Brands, die ihre Produkte mit Influencern oder bei Influencern platzieren wollen, richtig teuer. Also das sind ja teilweise wirklich unverschämte Pricings auch unterwegs und wenig Verhandlungsbereitschaft. Die Frage ist immer, inwieweit ist ein Influencer auch bereit, performance-basierte Modelle mitzutragen? Also sprich, das, was man so klassisch aus dem Affiliate-Marketing kennt, dass du sozusagen eine Art Mischstil hast in dem Fall, also nicht rein provisionsbasiert, sondern hast halt irgendwie so eine Art Grundvergütung, die man im Unternehmenssprech dann aus Werbekostenzuschüssen dann quasi finanziert und eine Art erfolgsabhängige Komponente. Und da war ich tatsächlich überrascht. Ich kann jetzt den Namen des Influencers in dem Fall leider nicht sagen, aber es war ein sehr großer, sehr bekannter Influencer, der auch mal im TV dann danach zu sehen war oder vor einem halben Jahr zu sehen war. Und da war es tatsächlich so, also obgleich der sehr, sehr hohen Summe, die er verdient hat, hat sich das gerechnet, ja. Also in dem Fall war das keine Branding-Kooperation, es war keine Traffic-Kooperation, sondern wir sprechen wirklich von Abverkäufen auf dedizierte Landing-Pages, wo dann eben in der Community offensichtlich so ein hoher Trust auch da ist, dass die Leute dann einfach mal darüber gekauft haben. Kannst natürlich wieder drüber streiten, sozusagen, was ist inkrementell, das heißt bei jedem Marketing-Kanal, ja. Aber jetzt mal, wenn wir in die Diskussion nicht reingehen, die reinen, hart gemessenen Abverkäufe waren einfach lukrativ beziehungsweise effizient aus Unternehmenssicht. Ja. Und das hat mich schon überrascht, weil da, wie gesagt, sehr hohe Summen auch geflossen sind, wo ein deutscher Arbeitnehmer sehr, sehr, sehr lange für arbeiten muss. Aber dann halt der Gegenwert auch da war. Also das ist mal so das Positive, aber wenige Influencer sind halt bereit, diese performance-basierte Komponente mitzugehen oder auch das Risiko in dem Fall mitzutragen. Ne? Sondern da geht es ja eher darum, gib mir Geld, ich gebe dir Reichweite und dann schauen wir mal weiter so.
Das kann ja auch, es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Also ich meine, im Endeffekt spricht man dann ja immer im Marketing-Sprech von der Upside auch, ne? Also wem gehört die Upside? Klar, wenn ich mehr Risiko eingehe als Advertiser, dann habe ich erstmal diese Kosten, aber ich habe gegebenenfalls auch die Upside für mich allein. Ne? Also wir zum Beispiel als Agentur machen im Moment Podcast-Werbung im OMR-Podcast, das ist ja auch so eine Art Influencer-Marketing, kann man fast sagen, und zahlen da halt einen fixen Preis für. Und jetzt in die erste Kampagne, da haben wir 5.000 Euro für bezahlt und haben jetzt schon weit über 50.000 Euro an Umsatz wieder reingeholt. Ja, klar, Umsatz ist nicht Gewinn und so weiter, aber für uns hat sich das gelohnt und wir hätten jetzt wahrscheinlich, wenn wir irgendwie einen Performance-Deal gemacht hätten, mehr bezahlt. Ne? Vor allem, weil da ja auch noch mehr hinterherkommt. B2B-Sales ist langwierig und so weiter. Also ich gehe fest davon aus, oder sagen wir mal, zumindest ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch noch die 100.000 Euro quasi knacken und rausholen aus diesen Leads. Ne? Und da hätten wir dann definitiv mehr bezahlt, als wir jetzt für die Werbung allein gezahlt haben. Also insofern kann man sich die Upside natürlich mit dem Influencer teilen, dann geht der mit ins Risiko. Aber am Ende des Tages kann es natürlich auch bedeuten, dass man dann statt 10.000 Euro 100.000 Euro zahlt. Ja. Ne? Also das sind ja dann immer so die Fälle, wo dann auch schnell die Performance-Deals wieder in Frage gestellt werden, wenn dann die Controller sehen, warum überweisen wir denn jetzt hier diesem YouTuber jeden Monat 100.000 Euro? Hätte man das nicht auch günstiger bekommen können? Also die Diskussion geht immer in beide Richtungen und am besten ist natürlich irgendwo ein Stück weit immer so ein Hybridmodell, wie du es auch beschrieben hast, dass man eben versucht, das so ein bisschen zu mischen, vielleicht auch ein Cap hat und so weiter. Und ich glaube schon, dass Influencer-Marketing dahingehend auch, weil du es angesprochen hast, mit inkrementellen Sales sehr spannend ist, weil ich schon, klar, es gibt natürlich, wenn wir jetzt von O2 sprechen, das sind natürlich solche Produkte, das kennt jeder. Ja, und da gibt, das ist ja auch ein Verdrängungsmarkt, ne? Also, wen gibt's noch, der keinen Handyvertrag hat? Ja, selbst mein 10-jähriger Sohn hat einen Handyvertrag, ne? Also, über die Mutter, aber, oder über uns als Eltern. Aber im Prinzip jeder hat schon per Geburt quasi einen Handyvertrag. Es natürlich immer ein Verdrängungsmarkt. Aber ich glaube schon, dass man gerade über Influencer-Marketing sehr häufig komplett neue Zielgruppen und neue Kunden ansprechen und gewinnen kann.
Ja. Letzte Frage zum positiven Teil des Influencer-Marketings. Welchen Influencern vertraust du? Über welche hast du schon gekauft? Also Camper haben wir jetzt gerade gelernt. Allerdings wissen wir nicht, welche Influencer dahinter stehen. Aber vielleicht hast du zwei, drei, wo du sagst, die konsumierst du selber und da hast du auch schon ein paar Mal was gekauft.
Ja, also klar, bei Reviews muss man sagen, da vertraut man natürlich in der Regel nicht einem Einzelnen, sondern schaut sich zu einem Produkt. Wenn man jetzt überlegt, kaufe ich mir jetzt ein neues iPhone oder so, schaut man sich mehrere Videos an und bildet dann daraus seine Meinung. Und wenn der Tenor immer gleich ist, dann wird's eine Kaufentscheidung, ja oder nein. Ein Beispiel kann ich nennen, auch wieder aus dem Kontext auch B2B. Das ist eben der benannte Torben Platzer. Mhm. Bei dem habe ich tatsächlich auch mich mal in die Masterclass eingekauft. Ich glaube, 1.500 Euro hatte das gekostet für 3 Monate. Da war ich auch mal vor Ort in München bei einem Seminar. Und da hat das halt, also da hatte ich den Eindruck, der weiß, wovon er spricht, dadurch, dass er eben erfolgreich als YouTuber ist, aber eben auch kein klassischer Influencer, der eben auch wenig Werbung macht und auch sehr selektiv ist mit seiner Werbung. Es gibt ja auch Influencer, die einfach alles bewerben, ja, ihnen völlig egal, ob das auch illegal ist oder nicht, ja, ob das nun Casino ist oder sonst was oder irgendwelcher Krypto-Scam, die bewerben alles. Und dann gibt es eben Leute, die halt sehr, sehr selektiv sind und er ist einer davon. Und so habe ich den halt auch seine Videos lange Zeit verfolgt, ihn eben so ein bisschen als Vorbild gesehen, weil er eben auch eine Agentur hat, wenn auch eine Social-Media-Agentur. Habe mich da quasi von ihm über ein Webinar verführen lassen, Geld zu überweisen, um weitere Leistungen von ihm zu bekommen. Und jetzt zuletzt mal aus Neugier heraus habe ich natürlich auch die Schokolade von Mr. Beast gekauft. Darüber habe ich noch nicht ein Video gemacht.
Also ich kenne sie, aber ich habe sie noch nicht gekauft. Okay. Lass uns jetzt mal in den kritischen Teil reingehen, weil liebe Advertiser da draußen, das ist ja einer der Gründe, warum ihr wahrscheinlich auch die Folge heute anhört. Weil am Ende geht es darum, ja auch die Marke zu schützen und vielleicht eben nicht den Fehler zu begehen, den schon der ein oder andere begangen hat, dadurch, dass jetzt immer mehr Skandälchen, manchmal sind es schon vielleicht Skandale auch aufgetreten sind. Es gibt ein Buch da draußen, das heißt Influencer-Kultur, die reinste Volksverblödung. Ich habe das nicht gelesen, nur eine Kritik dazu gelesen. Ich zitiere mal ganz kurz daraus. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, Influencer dienen dem Konsumkapitalismus und sind nicht an mündigen Followern interessiert. Denn das Geschäft macht man mit jenen, die blind folgen, also liken und kaufen. Gerechtfertigt? So ein bisschen haben wir es ja gerade schon besprochen, ne? Aber sozusagen, also ist das ist ein sehr hartes Urteil, aber würdest du es mitgehen?
Wie immer gibt es beide Seiten. Also ich habe ja eben einen Fall beschrieben, es gibt Influencer, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die vielleicht auch gar nicht auf die Ausbeutung ihrer Zuschauer angewiesen sind in diesem Sinne, sondern eben andere oder mehrere Einkommensquellen haben, die nicht nur an ihrer Reichweite hängen. Aber es gibt natürlich auch die Beispiele, die schamlos ihre Zielgruppe quasi ins offene Messer, in Glücksspiel, irgendwelche Krypto-Scams und sonst was leiten und sich einfach nur bereichern wollen.
Die Frage ist immer, die ich mir dabei stelle, inwieweit durchdringen die Influencer selbst die Produkte, ne? Weil du hast gerade Krypto angesprochen, und also da würde ich mal behaupten, dass der ein oder andere Influencer halt wahrscheinlich auch hat gar nicht durchdrungen, um was es geht, sondern halt nur die Dollar in den Augen gesehen und dann das so lustig mitbeworben, aber ohne jetzt wie man in der juristischen Sprache sagen würde, vorsätzlich zu handeln, ja? Also
ja, das Verführerische ist ja immer, je illegaler die Sache wird, desto höher wird halt das Honorar, ne? Und wenn man sich überlegen muss, du hast ja auch jetzt keine konkreten Preise genannt. Ich kenne so ein paar Preise, habe ich auch schon es gibt ja auch ein paar öffentliche, also bei großen Streamern, YouTubern wie jetzt Trimax zum Beispiel oder Montana Black oder wie sie alle heißen, die wirklich dann teilweise Hunderttausende oder Millionen Aufrufe alleine ihrer Instagram-Stories haben. Da zahlt man alleine für eine Instagram-Story fünfstellige bis sechsstellige Beträge. Also da geht's wirklich bei Leuten, die 300, 400, also so ab dem sechsstelligen Follower-Bereich geht das los, ne? Und klar, man darf nicht, das ist vielleicht auch für die Advertiser interessant, ne? Man darf natürlich nicht nur auf Follower schauen. Den Fehler machen ganz viele, dass sie erstmal auf Follower schauen und sich dann im Bestfall noch die Reichweiten zeigen lassen. Und wenn das passt, dann zahlen sie halt die hohen Preise. Und da geht's dann halt schnell bei 10.000 Euro los. Aber es gibt auch Influencer, die hohe Reichweiten haben, die dann für Lottoland Werbung machen oder ähnliches und dann mit Sicherheit auch sechsstellige Beträge kassieren für solche Werbung oder ähnliche Werbung, für einzelne Instagram-Stories. Und das würden sie ja auch nicht bekommen, wenn es sich nicht lohnen würde. Natürlich gibt es viele Firmen, die das mal testen und sich verbrennen, aber es gibt auch viele Firmen, die genau wissen, was sie machen. Und natürlich, wie gesagt, je, sag ich mal, illegaler die Sache, desto leichter lässt sich damit vielleicht auch Geld verdienen. Aber da liegt halt dann so die Spanne.
Es gibt einen Case, und tatsächlich war das der, über den wir beide auch zusammengekommen sind, nämlich das Thema Finfluencer, den Emo-Tommy ganz konkret. Da gab es ja vor einiger Zeit auch eine Recherche vom Spiegel und NDR, glaube ich. Kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, also worum ging es da und was war dann am Ende das Anstößige oder wofür dann der Influencer Emo-Tommy kritisiert wurde?
Ja, also Emo-Tommy bezeichnet sich selbst als Europas größter Immobilien-Influencer. Größe bezeichnet dann immer Reichweite oder Abonnentenzahl, das weiß man immer nicht so genau. Und dieser ist eben bekannt geworden, insbesondere auf TikTok, durch Kurzvideos, wo er eben Leuten erklärt, wie man mit Immobilien Geld verdienen kann. Das natürlich in dem typischen TikTok-Stil. Man muss es ja alles vereinfachen, verkürzen, auch vielleicht ein bisschen einfacher darstellen, als es vielleicht am Ende ist. Ja, also jeder kann im Schlaf mit Immobilien Geld verdienen, sind dann schnell solche Aussagen, die dann in der Szene gemacht werden. Und da entstand dann eben eine große Reichweite in der Zeit. Und der besagte Immo-Tommy ist eben einer der Influencer, die nicht nur von der Reichweite leben, sondern scheinbar auch ein Immobiliengeschäft aufgebaut hat oder auch schon vorher im Immobiliengeschäft tätig war. Und eben auch seinen Followern eben angeboten hat, in Immobilien über ihn zu investieren. Und offensichtlich gab es da Fälle, wo das nicht ganz so glatt gelaufen ist. Darüber hat eben dann Spiegel und NDR berichtet. Da war der Vorwurf der Abzocke mit Schrottimmobilien so die Schlagzeile, sage ich mal, genau, die dann die Runde gemacht hat. Und das war dann auch der Anlass. Ich versuche eben zu schauen, was ist gerade in dem Bereich so im in der breiten Masse diskutiert, und schaue dann immer aus Marketing-Sicht da drauf. Ja, das heißt, ich habe mich jetzt gar nicht weiter damit beschäftigt. Davon habe ich auch keine Ahnung, was da jetzt hinter diesen Immobiliendeals steckt, sondern ich habe mir angeschaut, Mensch, was hat denn der für eine Website? Wie viele Leute sind denn auf der Website? Dann habe ich festgestellt, da sind ja lauter Rechtschreibfehler auf der Website. Was macht das für einen Eindruck? Passt das vielleicht zu diesem Gesamteindruck? Und wozu ist diese Website vielleicht auch schon in Google auffindbar? Ja, eben so Themen wie Immobilien in Kroatien oder Immobilien in Dubai und so weiter. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen meine Perspektive da drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Fall, wo man auch nachvollziehen konnte über Social Media Monitoring Tools, dass er halt in der Zeit der negativen Berichterstattung auch sehr stark an Followern verloren hat. Also ist tatsächlich dann eben auch so eine Art Shitstorm wurde und auch so eine Art Canceling. Also dass halt viele Leute ihre Followerschaft gecancelt haben. Und das kann man eben dann sehr schön aus Marketing-Sicht mit den entsprechenden Tools sehen und auch mal diese Perspektive darauf bringen.
Ich glaube, das Spannende ist an der Stelle ja auch, also er selber als Person hat jetzt einen gewissen Schaden davon getragen und stand da jetzt sehr lange in der Kritik. Er hat ja aber diverse Kooperationspartner. Ich glaube, das ist jetzt so aus Advertiser-Sicht. Ich versuche immer, die Dinge aus Advertiser-Sicht zu sehen. Ja, das in Anführungszeichen Gefährliche, weil man dadurch ja auch die eigene Marke beschädigen kann im Worst Case. Ne? Also sagen wir, wenn man da eine langjährige Kooperation hat und dann plötzlich geht sowas schief, es gibt Presseberichte, negative Presse. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wer es war, aber eine Bausparkasse oder eine größere Bank, glaube ich, die er mit ihm auch kooperiert hat und auch die Kooperation dann beendet hat. Das ist ja eigentlich das Gefährliche aus werbetreibender Sicht, dass man so von heute auf morgen vielleicht einen Influencer als Kooperationspartner hat, der einen dann so mit, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, mit runterzieht, weil dann eben vielleicht so ein Skandal ans Licht kommt und man als Online-Marketing-Manager im Konzern oder beim Advertiser halt da sitzt und die Kooperation einfach mal schnell beenden muss, aus Schaden abzuwenden.
Ja, ich glaube, das ist halt Risiko und Chance, wie es schon immer auch mit Testimonials im Marketing war. Ja, ich meine, Boris Becker ist so ein Beispiel, ne? Der war irgendwann auf jeder Werbung und dann gab es da auch Skandale und dann ist er ein paar Jahre von der Bildfläche verschwunden, jetzt kommt er so langsam wieder. Also das, ich glaube, wenn das, was die große Chance ist, ist ja, dass man die Marke mit einem Gesicht verknüpft, dem Leute folgen oder, ne, wie gesagt, der Mensch ist ja immer für die Menschen interessanter als die Marke. Das ist die große Chance. Aber der Mensch ist natürlich immer auch das größte Risiko. Ne? Das unterscheidet ja gerade den Menschen von der Marke ein Stück weit. Natürlich können auch Firmen in Skandale verwickelt werden und so weiter, aber Firmen äußern sich ja über PR und so weiter immer sehr glatt. Das wird ja auch kritisiert, das ist ja genau das, was auch kritisiert wird, ne? Dass eben Leute wie Montana Black auch mal einen Ausrutscher haben, auch mal Scheiße sagen und so weiter, ne? Oder auch mal rülpsen während eines Livestreams und so weiter, ne? Also menschlich sind, ne? Und auch die menschlichen Schwächen verkörpern. Und ja, du hattest ja Jeremy Fragrance zum Beispiel als Beispiel genannt. Der ist ja auch Werbegesicht immer wieder. Da gab es eine große Kampagne, ich meine, mich erinnern zu können, mit Aldi, wo es irgendwie rot ging und man so ein bisschen da mit seinem Power und wie auch immer da irgendwie gespielt hat, also mit seinem Charakter, den er da darstellt. Und kurze Zeit später gab es dann auch einen Skandal. Da hat er sich, glaube ich, auch auf der OMR-Konferenz irgendwie abfällig gegenüber Frauen geäußert und dann wurde auch diese Partnerschaft wieder beendet.
Ja, da gab es noch in den USA dann irgendwie einen Besuch bei irgendwie einer politischen Veranstaltung, die eher im rechtsextremen Spektrum angesiedelt war. Also das ist ihm auch nochmal um die Ohren geflogen, genau. Ja. Also gab es diverse Dinge und ich meine, er hatte ja auch sehr lange eine Kooperation mit Dior. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, aber also Dior Sauvage als Parfum war ja das, was er Monate, Jahre lang immer präsentiert hat, bis dann irgendwann er auch seine eigene Brand ja auch auf den Markt gebracht hat. Aber also, du hast recht, Testimonials früher war auch schon das menschliche Risiko mit drin. Einerseits der Vorteil einer Marke, sich mit einem menschlichen Gesicht zu verbinden, auf der anderen Seite natürlich so dieses leicht unerweckbare Risiko, dass mal was schiefgehen kann. Aber es gibt ja schon nochmal Unterschiede, oder? Weil die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist als Advertiser, wie kann ich das vielleicht verhindern? Gibt es gewisse sozusagen Muster? Also Jeremy Fragrance ist ja jetzt durchaus sehr, also nicht unbedingt der konforme, brave YouTuber oder Influencer oder Instagrammer, der irgendwelche Produkte vorstellt, sondern das ist ja schon manchmal sehr anstößig, ja, was, wie er so ein Tanzvideos inszeniert und so weiter. Und Marken müssen sich ja spätestens in dem Moment doch auch fragen, ist es so was, womit ich mich identifizieren kann? Einerseits sagst du, ja, das ist menschlich, also der Montana Black rülpst mal in die Kamera, okay, fair. Auf der anderen Seite, wenn so permanent anstößige Dinge passieren, ist es wirklich das, auch der eigenen Brand gut tut, dass man, also im Display-Advertising spricht man den ganzen Tag nur darüber, dass man nicht in dubiosen Umfeldern auftaucht. Ja, das Thema Brand Safety, Brand Suitability, Riesenthema. Ich meine, da gibt's Tools, Software, die genau das schützen, die sehr viel Geld kosten, um im programmatischen Advertising genau das zu verhindern, dass eben die eigene Marke im Banner-Einkauf eben nicht an der Stelle erscheint, wo du vielleicht dann halt ein Problem kriegst. Ja, so, und bei Influencern gibt es doch auch Anzeichen irgendwo oder das Bewertungsmuster, wo man sich als verantwortlicher Influencer oder Online-Marketing-Manager doch auch irgendwann die Frage stellen muss, ist das jetzt noch konform? Kann ich da mitgehen oder ist vielleicht da auch ein gewisses Risiko drin? Die Frage stelle ich mir die ganze Zeit. Wie schaust du da drauf?
Ja, natürlich. Ich hatte zum Beispiel auch, da hat sich jemand aus dem Aldi-Social-Media-Team, glaube ich, war das, auf LinkedIn für diese Kooperation gefeiert. Und da hatte ich schon kommentiert, okay, dass das eine tickende Zeitbombe ist aus meiner Sicht, weil der Jeremy Fragrance schon vorher, sag ich mal, für seine polarisierende Art bekannt war und jetzt auch nicht unbedingt der Übersympath ist. Das ist ja auch Teil seiner Reichweitenstrategie, aufzufallen, um jeden Preis verrückt zu sein, anzuecken, um dann eben viral zu gehen. Und wenn man sich so ein Gesicht für seine Kampagne auswählt, dann muss man als Marke natürlich auch leidensfähig sein. Und das ist jetzt nicht für alle Marken so gut geeignet. Ja. Und es gibt aber natürlich auch im Gegensatz Leute, die sehr brandsafe sind und sich da auch sehr für bemühen, brandsafe zu sein. Das ist ja zum Beispiel jetzt das große Beispiel Mr. Beast oder auch in Deutschland einen Trimax, ja, die halt dann im Prinzip versuchen, familienfreundlich zu sein, keine Schimpfwörter zu verwenden, im Prinzip aalglatt, möglichst wenig Persönlichkeit zeigen. Auch damit kann man durchaus erfolgreich sein oder eben, also wenn sich Montana Black irgendwie in einem Livestream irgendwelchen Mädels hinterher hechelt, gibt's natürlich einen entsprechenden Shitstorm oder entsprechenden Gegenwind. Wenn er sich irgendwie abfällig gegenüber Ausländern äußert in seinem Livestream, da wird doch in der Influencer-Szene immer wieder diskutiert, was darf man überhaupt noch sagen? Ne? Weil gerade die Influencer, die eben nur von ihrer Reichweite leben, keine eigenen Produkte haben und im Prinzip auf Werbekooperation angewiesen sind, denen bleibt gar nichts anderes übrig, als brandsafe zu bleiben. Es gab ja auch mal auf YouTube die Apokalypse im Werbebereich, Carpolypse oder so wurde es dann umgelabelt, okay, wo auch die YouTube-Werbung im Prinzip zum ersten Mal stärker danach ausgerichtet wurde, dass eben Werbespots von Werbetreibenden nicht vor Werbevideos, nicht vor Videos von YouTube-Creatern kommen, die irgendwie eben nicht so brandsafe sind, ja. Und da haben dann halt viele auf einen Schlag weniger Geld verdient. Es gibt ein ganzes Regelwerk auch bei YouTube quasi. Also wenn man viel YouTube schaut, dann wird man immer wieder feststellen, dass gewisse Worte umschifft werden. Ja, dass gewisse Begriffe gemutet werden oder so audiotechnisch, sage ich mal, kastriert werden, damit das Wort nicht vorkommt. Es gab, glaube ich, sogar mal die Regel, dass in den ersten 30 Sekunden keine Schimpfwörter vorkommen dürfen. Und sowas, ja. Also gerade für YouTube-Creator ist die Werbeeignung, und da kriegen sie auch Feedback zu in einem Ampelsystem. Grün kann man das beste Geld verdienen mit seiner Zielgruppe. Gelb, da wird die Werbung dann schon eingeschränkt und dann gibt's auch Demonetarisierung, da gibt's gar keine Kohle mehr quasi für die Zuschauer, oder für die Werbeeinblendung gegenüber den Zuschauern. für die Creator und dann verdienen sie mit ihren Videos kein Geld mehr. Also das ist schon ein riesiges Thema, was auch auf der Creator-Seite bekannt ist. Und ich sag mal, wir kommen jetzt auch aus einer Phase, wo dieses Pendel der Political Correctness auch sehr weit ausgeprägt war, was jetzt auch gerade wieder, ich sag mal, auch mit dieser ganzen politischen Stimmung ein Stück weit zurückschlägt. Und man merkt jetzt auch, zum Beispiel Immotommy hat jetzt, ich glaube, es zwei Statements veröffentlicht und jetzt macht er weiter wie vorher.
Ja.
Mr. Beast steht seit Wochen in der Kritik für die wildesten Sachen, macht einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ja. Es gibt keine Statements, gar nichts. Und dementsprechend krass,
ne? Also kann er machen mit seinen eigenen Brands, mit seinen eigenen Produkten. Im Rahmen von einer Werbekooperation würde wahrscheinlich das Unternehmen jetzt schon mal anrufen und sagen, du pass mal auf, also wir wollen jetzt auch mal ein Statement, weil sonst müssen wir uns überlegen, ob wir mit dir weiter zusammenarbeiten.
Ja, es gab ja zum Beispiel einen prominenten Fall in Deutschland, Annie the Duck. Ja, das ist eine große Streamerin, Cosplay, YouTuberin und so weiter, Influencerin. Da gab es dann Streitigkeiten und Vorwürfe von anderen Influencerinnen aus ihrem Umfeld, wo ihr die schlimmsten Sachen inklusive Katzenmisshandlung vorgeworfen wurden. Da weiß man auch immer nicht, was dran ist, aber die hat alle ihre Kooperationen verloren. Sie war zum Beispiel auch als Synchronstimme im neuen Garfield-Film engagiert. Was natürlich ein Problem ist, wenn man gerade vor Veröffentlichung dieses Films dann dem Vorwurf sich gegenübergestellt sieht, dass man seine eigenen Katzen irgendwie misshandeln würde. Hatte Kooperationen eben entsprechend mit Sony und so weiter, war auf Messen eingeladen, hatte Werbekooperationen, hat das jetzt nach ihren Angaben alles verloren, aufgrund eben dieses Shitstorms, der da entstanden ist. Ein anderes Beispiel jetzt darüber hat, also jetzt über Annie the Duck habe ich kein Video gemacht, aber ich hatte hier über diese Brillen, diese Blaulichtbrillen von den drei Streamern Rohat, Abu und Breitenberg berichtet. Und der Rohat zum Beispiel ist auch so ein Streamer, der viel Videospiele spielt. Der hat zum Beispiel auch berichtet in seinem Statement dazu, dass er eben auch den Zugang zu einem neuen Spiel aufgrund dieser Kontroverse, seine eigenen Produkte, die er da gemeinsam herausbringt mit den anderen, diesen Zugang quasi nicht bekommen hat. Weil sie gesagt haben, du bist gerade zu heiß. Und das ist natürlich für ihn ein großer Nachteil, weil er kann jetzt keinen Content über dieses neue Spiel erstellen, was viele Leute sehen wollen, ja. Und genauso ist es bei Reviews.
Ja, gut, also aber ist es nicht dann legitim? Ich meine, dass er sich beschwert und das jetzt gerade nicht produzieren kann. Fair enough. Aber auf der anderen Seite, also ich kenne jetzt die genauen Vorwürfe nicht, vielleicht kannst du da gleich nochmal zwei Sätze zu sagen. Aber in dem Moment, wo sozusagen solche Vorwürfe im Raum stehen, die vielleicht auch noch nicht ganz geklärt sind, ist es doch nachvollziehbar als Unternehmen, wenn dann so die Werbekooperation, in dem Fall der Zugang zum Spiel, dann vielleicht gerade nicht stattfindet, weil man halt ja auch eine gewisse Verantwortung hat als Unternehmer oder als Unternehmensvertreter, mindestens ja Online-Marketing-Manager, die dann irgendwann die Entscheidung treffen, sagen so, pass auf, jetzt gerade nicht, vielleicht in zwei Monaten wieder, wenn sich irgendwie die Wogen geklättet haben. Aber ist ja nachvollziehbar, oder?
Also ich glaube, es kommt halt ein bisschen auf die Vorwürfe drauf an. Und man muss halt sagen, du hattest ja auch schon mal so, ich glaube, Canceln und Cancel Culture so ein bisschen angesprochen, dass wird ja auch teilweise oder wurde auch in der jüngeren Vergangenheit ja auch gezielt genutzt, um Leuten zu schaden. Also man muss immer beide Seiten auch ein Stück weit sehen. In diesem Fall jetzt hier, da geht es, ist ja die Kritik, dass sie jetzt im schlimmsten Fall ihre Brillen für 1 Euro in China einkaufen und dann halt in Deutschland für 45 Euro verkaufen.
Super so. Geschäftsmodell.
Genau, ne?
Da also kommt da dann eher der Neid raus von allen, die es nicht gemacht haben oder diese gigantisch geniale Marge halt nicht generieren können.
Das ist ja im Prinzip so dieses typische Dropshipping-Modell. Und da entsteht natürlich aber auch eine Wahrnehmung dann, sag ich mal, auch bei den blauäugigen Verbrauchern. Ich meine, es wird jetzt alles mit der Zeit, die Welt wird immer transparenter, aber es war ja schon immer so. Ne? Also früher konnte man nur halt nicht nachvollziehen, dass es chinesische Produzenten gibt, weil es kein Alibaba gab, die das billig anbieten. Aber ich meine Marken, wenn man sich die Höhle der Löwen anschaut, DS-Produkte und so weiter, es gibt ja eine ganze Industrie, die darauf spezialisiert ist, quasi solche Produkte zu importieren, möglichst billig. Absolut, natürlich, ja. Und in dem jeweiligen Markt zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.
Es gibt auch kein Verbot, eine hohe Marge zu generieren, ne? Also muss man fairerweise
sagen. Ja, genau, es gibt Wucher.
Ne? Ja, genau, Wucher, okay, aber, fairer Punkt, genau.
Aber deswegen habe ich mich dem halt auch mal angenommen und habe auch mal geguckt, okay, wie ist denn das? War auch ein großer Kritikpunkt, dass die eben hier in ihrer Kalkulation 15 Euro Werbekosten eingepreist haben und so weiter. Und da wurde halt kritisiert, ja, warum müssen jetzt die Kunden die Werbung bezahlen? Ich meine, wir sprechen ja hier mit Profis, wer soll sie sonst bezahlen? Ne? Also im Endeffekt ist ja klar, bei Startups gibt es vielleicht eine gewisse Investitionsphase, aber in jedem normalen Geschäft ist es ja so, dass die Werbekosten einen Anteil am Preis ausmachen am Ende. Ne? Und auch Rabattaktionen gibt es da und so weiter. Und das habe ich alles mal so ein bisschen aufgedröselt und auch mal gezeigt sozusagen, wie solche Kalkulationen zustande kommen, was eben normale Werbekostenanteile sind. Und für mich muss ich jetzt sagen, ist das jetzt kein Vorwurf, wo ich jetzt gesagt hätte, oh mein Gott, Spielefirma von irgendeinem Ego-Shooter oder sonst was oder irgendeinem Fußballspiel, ich weiß jetzt nicht genau, um welches Spiel da ging, aber sowas wird's wahrscheinlich sein, ziehe ich jetzt die Kooperation zurück, weil der Junge da vielleicht irgendwie Brillen in China eingekauft hat und sie relativ zu hohen Preisen versucht hat zu verkaufen. Das ist ja ein anderer Vorwurf, wenn ich jetzt irgendwie ja, wie gesagt, der Garfield-Synchronsprecher habe und dem wird vorgeworfen, seine Katzen oder ihr wird vorgeworfen, ihre Katzen zu misshandeln. Da wäre ich natürlich als Sony dann vielleicht erstmal noch mal vorsichtiger. Ne?
Ja, absolut. Jetzt gibt es einen anderen großen Teil von Influencern im Umfeld der Familieninfluencer oder Elterninfluencer, wie auch immer man das nennt. Da habe ich was ganz Interessantes gelesen bei der Recherche zum Podcast. Und zwar wird Terre des Hommes, kennt man ja als Organisation, Menschenrechtsorganisation, die haben tatsächlich Familieninfluencern vorgeworfen, also Familieninfluencer, ich muss ergänzen, die ihr Kind auch so mit vor die Kamera zerren und zwar ohne geblurrtes Gesicht oder irgendwie in anderer Form anonymisiert, dass es gegen die UN-Kinderrechtskonvention sogar verstößt. Das ist ja schon ein relativ hartes Urteil von der Menschenrechtsorganisation. Wenn man jetzt aber wiederum durch Instagram so ein bisschen durchsurft, dann ist das jetzt kein Phänomen, das sehr selten ist, sondern ich sehe das sehr, sehr häufig. Weniger zu meinem Feed, wenn ich den Feed von meiner Frau rüberschaue, dann sehe ich da sehr, sehr viele Familieninfluencer, Mama-Influencer, wo tatsächlich die Kinder einfach ganz normal Teil der Storys sind, ja, also Teil der täglichen Berichterstattung oder der Streams, die da stattfinden. Wie schaust du da drauf? Ist es dann für eine Marke schon eigentlich Grund genug, da vielleicht mal kritischer drauf zu schauen? Oder würdest du sagen, naja, das muss jeder für sich entscheiden?
Ja, auch da ist es natürlich wieder so, die Marken profitieren ja eigentlich davon. Ja, also wenn ich jetzt Windeln verkaufe, um das Produkt zeigen zu können, muss ich ja auch ein Kind zeigen, ne? Also
es gab einen Unterschied, ob du das ganze Kind zeigst mit Gesicht oder vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, das Kind von hinten oder kannst ja sozusagen die Kameraperspektive, du weißt, was ich meine, also auch so wählen, dass du vielleicht nur die Pampers zeigst oder die Windel, das habe ich schon
eine Brand genannt. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, ne? Also ich stimme da total zu. Ja, wir zum Beispiel haben auch einen Familienkanal für unseren Camper. Familie mit Bulli heißt der. Und da zeigen wir, wie wir eben mit unserem Camper unterwegs sind. Da wirst du aber nie das Gesicht oder den vollständigen Körper unseres Sohns irgendwie sehen. Ja, weil wir das natürlich vermeiden wollen. Aus verschiedensten Gründen. Ne? Zum einen Privatsphäre. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass es ganz viele, ja, sag ich mal, Verrückte im Internet gibt. Da jetzt nicht weiter ins Detail zu gehen. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, dass jetzt es natürlich auch Regeln gibt, ne? Also ich meine, aus der Filmwirtschaft, aus der Werbewirtschaft, da gibt es gewisse Vorgaben, wie man damit umzugehen hat, wie viel Zeit die Kinder da verbringen dürfen und so weiter und so fort. Dazu hat auch mal die Alicia Joe ein sehr gutes Video gemacht zu diesen Familienbloggern. Da war eben auch dieses Team Harris, was du, glaube ich, auch schon erwähnt hattest, Bestandteil, die halt ihre Kinder auch in allen möglichen Situationen zeigen. Und es gibt ja sogar noch schlimmere, ich meine jetzt nur aus den USA Beispiele gesehen zu haben oder davon gehört zu haben, die dann auch ihre Kinder wirklich eigentlich psychisch schon fast misshandeln, eben Videos zu produzieren. Also die Kinder eben dann irgendwie in prekäre Situationen bringen oder ihnen Angst machen oder sonst was, ne? Dann irgendwie Klicks zu erzeugen. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Also ich glaube, auch da gibt
es... Was man dann ja beim Zweifel nicht weiß, ne? Also ich meine, vor der Kamera lächeln ja alle. Also wenn das nächste Tanzvideo aufgenommen wird, weißt du ja nicht, wie viel Vorbereitungsaufwand dahinter steht, weil vielleicht haben die 4 Wochen trainieren müssen, bis das Tanzvideo ein Tanzvideo war, wo jeder Schritt halt gesessen hat. Oder das dem Kind Spaß gemacht und das wurde mal schnell 2-mal einstudiert und dann ist die Handycam mitgelaufen. Also ist ja super schwer einzuschätzen, wie viel Druck da im Zweifelsfall auch im Hintergrund ausgeübt wird, um dann die perfekte Familie zu spielen. Ja, weil meistens ist es ja so, also dass da die perfekte Familie gespielt wird.
Also auch bei den Familienbloggern oder Vloggern muss man natürlich wieder diese Spanne sehen. Ne? Also es gibt sicherlich diejenigen, die versuchen, damit gut umzugehen. Es gibt ja definitiv einen Bedarf danach. Ne? Also wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich viele Mütter, aber auch Väter, die gerne sich mit anderen Müttern und Vätern quasi austauschen wollen oder denen folgen wollen. Und dieser Bedarf und das Interesse ist erstmal da. Aber es gibt dann natürlich unterschiedliche Wege, wie man diesen Bedarf bedient oder deckt. Und dann gibt es eine breite Spanne von, man versucht es möglichst richtig zu machen, ja, bis hin zu, man misshandelt seine Kinder. Ja, und das ist sicherlich ein sehr kritisches Thema und auch ein sehr schwieriges Thema für Advertiser, da das richtige Maß zu finden und die richtigen Kooperationspartner in Form von Influencern zu finden.
Weil es ja auch schwer überprüfbar ist, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Und genau. Also zum einen kannst du nicht hinter die Kulissen schauen, das ist das eine. Zum anderen, also allein der Content, der generiert wird, den selber mitzukonsumieren, Tag und Nacht, was gerade der Kooperationspartner da macht auf der Plattform X oder Y, ist ja teilweise ein Ding der Unmöglichkeit, muss man ehrlicherweise auch sagen, dass es sehr schwer für einen Werbetreibenden, alles zu kontrollieren. Hinter die Kulissen kann man nicht schauen. Und der Content ist halt sehr schnelllebig, teilweise sehr hochfrequent und macht es dann dadurch schwierig. Aber du würdest jetzt nicht sagen, ich glaube, das ist ja der Kernpunkt meiner Frage gewesen, dass es per se problematisch ist, dass man beispielsweise jetzt mit Family-Influencern oder Mama-Influencern zusammenarbeitet, die ab und zu mal das Kind mit in die Stories einbeziehen. Das habe ich jetzt so rausgehört, dass du es nicht als pauschalen Vorwurf verwenden würdest.
Nee, pauschal würde ich das nicht machen. Ich würde mir als Brand eben dennoch Regeln überlegen, ne? Und die können sich ja auch am rechtlichen Rahmen orientieren. Da gibt es ja auch grundsätzlich welche. Dann muss man sich natürlich, hat man auch als Marke die Verantwortung, sich mit dem Content zu beschäftigen, zumindest im Vorfeld der Kooperation und während der Kooperation. Und sicherlich können da auch mit der Zeit immer mehr Tools helfen. Ja, also wir sprechen ja jetzt über AI, es gibt Transkripte, es gibt Sentiment-Analysen zu Kommentaren. Also es gibt ja da viele Warnzeichen, ja, die man gegebenenfalls auch schon versuchen kann, frühzeitig zu erkennen, bevor es dann in der Presse steht, dass man jetzt als Marke hier mit in den Dreck gezogen wird.
Es gibt noch ein Thema, würde ich gerne noch mit dir besprechen, und zwar, da geht es um das Thema Gesundheit im weitesten Sinne. Also auch da wieder spielen teilweise Eltern Influencer mit rein, die Produkte bewerben, die aber dann am Ende des Tages für Kinder halt sehr ungesund sind. Also es gibt ja zum Beispiel nur diese Fruchtdrinks oder diese Quetschis und dergleichen mehr. Wir können natürlich jetzt auch über zuckerhaltige Getränke für Erwachsene sprechen. Das ist einerseits, finde ich, problematisch, wenn ich mal kurz meine Sicht der Dinge drauf, weil den Eltern suggeriert wird, hier ist ein ganz tolles Produkt. Also ein Influencer spielt mit seiner Vertrauensbasis und versucht, dem potenziellen Konsument zu erklären, das ist ein ganz tolles Produkt, super gesund. In Wirklichkeit ist es krass ungesund. Wie stark würdest du an der Stelle Influencer das zum Vorwurf machen, dass sie vielleicht Produkte auch mal nicht hundertprozentig unter Gesundheitsaspekten richtig darstellen?
Ja, das kommt auch wieder auf den Influencer drauf an, ne? Also je nachdem, wie die sich auch positionieren und was auch ihr eigener Anspruch ist, den sie vielleicht auch nach außen kommunizieren. Ja, ich glaube immer, es entsteht halt immer dann ein Shitstorm, wenn eben da ein großer Gap dazwischen besteht. Also wenn jetzt ein Saubermann am Ende für Müll Werbung macht, dann gibt's Ärger. Hm. Wenn aber jetzt irgendwie einer, der schon dafür bekannt ist, dass er ein Troublemaker ist und schon 5 Skandale hinter sich hatte, wenn der jetzt noch mal für ein Zuckerprodukt Werbung macht, das ist ja dann fast schon seriöse Werbung in seinem Fall wahrscheinlich.
Ja, okay. Ja?
Es gab da auch 2021 von Foodwatch mal einen Report tatsächlich unter dem Stichwort Junkfluencer, wo sie eben genau das auch kritisiert haben, dass eben für ja Softdrinks, Food und Süßigkeiten viel geworben wird, gerade eben natürlich auch gegenüber der jüngeren Zielgruppe. Das ist ja auch heute wieder ein Stück weit die auch Kritik wieder an dem besagten Mr. Beast zum Beispiel, der jetzt gerade auch in den USA einen Lunchables-Konkurrenten herausgebracht hat. Lunchables sind so, gab's auch mal in Deutschland, gibt's aber mittlerweile nicht mehr, so eine kleine Lunch-Pakete, wo dann zwei Cracker drin sind und eine Scheibe Käse und eine Scheibe Schinken und vielleicht noch irgendwie ein Getränk und eine Süßigkeit, was man dann quasi als Lunch, als Mittagessen mit in die Schule nimmt oder auf den Ausflug oder sowas. In den USA ist natürlich das Thema Essen auch noch mal viel dramatischer als in Europa. Und die haben jetzt quasi mehr oder weniger eine Kopie davon rausgebracht. Das heißt Lunchly, zusammen mit Logan Paul, der auch schon viele Skandale hinter sich hatte, und seinem Geschäftspartner KSI, der auch ein Influencer ist, die ja zusammen diesen Prime-Drink rausgebracht haben, der auch wieder seine ganze eigene Skandalgeschichte hat. Und die haben sich jetzt zusammengetan und haben jetzt so ein Produkt rausgebracht. Und da gibt es tatsächlich auch sehr viel Gegenwind. Und da haben sie tatsächlich auch mal Stellung zu bezogen. Und
Gegenwind, weil es nicht gesund ist, oder was ist da die Kritik?
Ja, ja, genau. Ne? Also da haben sich dann jetzt viele geäußert und gesagt, warum muss man jetzt der jungen Zielgruppe, den Kindern ausgerechnet, so einen Müll verkaufen? Ja. Ja? Könnte man da nicht was Besseres rausbringen? Und das einzige Argument, was sie da haben, na ja, unser Müll ist ein bisschen weniger schlecht als der von der Konkurrenz. Ja, wobei das okay. sich auch teilweise nicht mal richtig belegen lässt oder auch ja. nur mit Scheinargumenten so belegt wird. Und aber gut, was will man von jemandem erwarten, der als erstes einen Burger rausgebracht hat, dann eine Tafel Schokolade und jetzt halt sich zusammentut mit einem, ja. der irgendwie Softdrinks produziert.
Zumindest authentisch, ne?
Ja, genau.
So weit könnte man es bewerten, ja.
Aber eben dieser Mr. Beast hatte zumindest bislang, bis die ganzen Skandälchen und Vorwürfe begannen, schon so ein Saubermann-Image irgendwo auch in den USA, ja. weil er ja auch viel Geld verschenkt, weil er einen großen auch Spender ist, eine eigene Spendenorganisation hat und so weiter, der schon viel für sein Saubermann-Image getan hat und auch lange Zeit da eben als family-friendly und brand-safe galt und darauf ja auch sein ganzes Imperium aufgebaut hat, was ja mehrere hundert Millionen Dollar jedes Jahr an Umsatz macht.
Okay.
Ja. Alleine der Vertrag mit Amazon Prime für die Game Show soll wohl über 100 Millionen Dollar gewesen sein. Ja. Also das ist schon ein riesiges Geschäft.
Ja. Ich habe doch noch einen. Und zwar, inwieweit würdest du das Thema Influencer im Steuerparadies Dubai, also wir haben ja da vorhin auch schon die Familie Harrison angesprochen, würdest du das noch mit in die Waagschale werfen? Weil man könnte ja jetzt theoretisch argumentieren, auch da wieder so aus, weiß ich nicht, moralischen Gesichtspunkten oder in dem Fall sind es ja eher steuerrechtliche Gesichtspunkten, was auch ein Dienst an der Gemeinschaft dann ja auch wiederum bedeutet. Ist es nicht irgendwie, sagen wir mal, delegitim, sich, also einerseits das schöne Scheinleben in Dubai zu führen und im Zweifel deutschen Unternehmen bezahlen zu lassen im Rahmen von Werbekooperation, dann aber keinen einzigen Euro an Steuern abzudrücken, weil, also, soweit ich weiß, ist zumindest in Dubai die Einkommensteuer immer noch bei genau 0%. Also die Frage hinter meiner Frage ist, das ist ein Punkt, den man irgendwie als Unternehmen mitbewerten sollte, oder ist es gerade egal, weil sozusagen das ist ja Sache des Influencers, wo er lebt und wie viel Steuern er bezahlt.
Ich will noch einen, da gibt es auch einen Übergang zu einen erwähnen, Marvin Wildhage, der auch mal versucht hat, in einer Steueroase, ich glaube aber das war in Südamerika, so eine Scheinfirma aufzumachen. Der macht immer so Experimente. Der hatte auch mal zum Thema Gesundheit, der hat mehrere Sachen gemacht, wo er Influencer quasi in die Irre führt oder aufs Glatteis führt mit Fake-Produkten. Da war auch eines so Heilsteine, ja, zum Thema Gesundheit und so weiter. Also das ist auf jeden Fall auch sehr spannend, dass es eben auch aus der Influencer-Szene selber jetzt schon Leute gibt, die versuchen eben die schwarzen Schafe zu enttarnen. Ja, zum Thema Dubai gab es ja auch von Jan Böhmermann eine Folge, wo es darum ging. Und am Thema Dubai hängt ja noch viel mehr dran als nur Steuern. Ja, also Steuern sparen muss jeder für sich wissen. Da kann man sicherlich sagen, das ist ein Stück weit jedem selbst überlassen. Das ist ja auch Teil des Kapitalismus. Also sprechen wir über Amazon, Apple, alle großen Firmen, Aldi und so weiter. Genau. Die versuchen alle so viel Steuern zu sparen, wie sie können. Ich für mich persönlich denke aber, wir leben und profitieren von einem Land, was eben auf einer Gemeinschaft basiert, was auch die Steuern rechtfertigt. Ja, also klar, niemand zahlt sehr gerne jetzt hohe Summen an Steuern, aber ich komme aus einfachen Verhältnissen und ich bin auch jetzt, nachdem ich mir meinen Erfolg viele, viele Jahre hart erarbeitet habe, froh, in einem Land wie Deutschland zu leben, wo wir eben gewisse Standards haben, auch wenn nicht alles Gold ist und alles perfekt ist. Aber ich bin immer noch froh, dass wir hier eigentlich eine gute Grundsituation haben, auch für mich als Familienvater und so weiter. Insofern finde ich, haben Steuern auch eben, wie du schon sagtest. Mhm.
Aber dem entziehen sich ja viele Influencer, ne? Das ist ja genau mein Punkt. Ja. Also sozusagen ist das ein Punkt, den man...
Der moralische Aspekt, ne? Also moralisch gesehen kann man da immer... Also finde ich es kritisch, ja? Moralisch finde ich es kritisch. Ja. An Dubai hängt aber noch mehr. Ne? Also das reine Steuern sparen im Rahmen von Steuererklärungen und so weiter, das verkauft dir ja jeder Steuerberater, ob du nun in Deutschland sitzt oder wo auch immer. Ne?
Fair, auf 0% Einkommensteuer kommst du dann trotzdem nicht, egal wie gut dein Steuerberater ist.
Und es gibt ja auch Wegzugssteuer und dann gab es irgendwie dieses Modell mit Portugal, wo dann ganz viele Influencer plötzlich in Madeira saßen, wo es auch 10 Jahre keine Einkommenssteuer gab und so weiter und so fort. Ich meine, das ist halt irgendwo auch Teil des kapitalistischen Systems, kann man von halten, was man will. Ich bin da kein großer Freund von. Aber an Dubai zum Beispiel hängt für mich ja noch viel mehr. Ja, das ist ja auch eine Weltanschauung. Ne? Mhm. Also aus verschiedensten Gesichtspunkten. Nicht nur, dass diese ganze Welt, die da gebaut wurde, ja, wie du schon gesagt hast, selber eine komplette Scheinwelt ist, die auf den wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele da jetzt gestorben sind, aber viele Leben von Zwangsarbeitern, Gastarbeitern draufgegangen sind für diese Welt. Diese Welt absolut nicht nachhaltig ist, ja. Diese Welt insgesamt halt eine Scheinwelt ist. Ich meine, es ist eine Oase, die gebaut wurde von Menschenhand. Die haben ja sogar die Küste verändert und da irgendwelche Inseln in die Küste gebaut. Also, absolut, das ist komplett wahnsinnig eigentlich, Größenwahn, kompletter Größenwahn. Dann noch die ganze politische Geschichte, dass es dort keine Demokratie gibt, dass es dort im Prinzip Regime gibt, ein Königshaus, was viele Gruppen auch unterdrückt. Teilweise gibt's da ja auch Vorwürfe, die eigene Familie irgendwie zu verfolgen und so weiter und so fort. Und für mich wäre das kein... Also es wird ja immer damit geworben, hier in Dubai ist es so sicher und hier muss ich keine Steuern bezahlen und hier ist alles schön und hier ist es schön warm. So, ne? Das sind natürlich die ganzen Vorteile. Für mich wäre es aber keine Stadt oder kein Ort, an dem ich mich wohlfühlen würde, weil ich eben weiß, dass das Ganze eben auf vielen, vielen Nachteilen basiert.
Ja,
ne?
Ja,
also wenn mal was schief geht, ich habe auch schon von Leuten gehört, ja, die wurden dann willkürlich von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und die Polizei in Dubai, mit denen kannst du nicht diskutieren. Ne? Oder wenn du mal, es gibt ja auch viele Lebenslagen von Menschen, ich meine, wir sprechen jetzt hier immer über privilegierte Leute, die Zehntausende, teilweise Hunderttausende Euro im Monat sogar schon verdienen. Das sind alles, selbst wir sind sehr privilegiert, ja, wenn man das vergleicht. Es gibt auch viele Menschen, die haben gar keine andere Wahl. Ne, die haben nicht diesen Zugang zu dem Geld und die müssen irgendwie auch überleben und denen geht's halt sehr, sehr schlecht in Dubai. Ne? Und deswegen, ich bin da überhaupt gar kein Freund von. Und für mich persönlich wäre es jetzt, wenn ich für meine Marke das entscheiden müsste, auch ein Ausschlusskriterium. Zumal der Ruf von Dubai auch immer weiter...
Man kann übrigens, egal wie viele Generationen, das habe ich dieses Jahr gelernt, in meinem langen Gespräch, das ich mal, wie gesagt, mit dem Taxifahrer hatte, du kannst auch nie Einheimischer werden, im Sinne von, dass du wie jetzt in Deutschland, einen deutschen Pass irgendwann bekommst. Du bleibst halt immer der Ausländer in Dubai, auch in der dritten Generation und damit genießt du auch nicht die Privilegien, die Einheimische haben. Das heißt, du bekommst im Zweifel den Job nicht im öffentlichen Dienst. Wenn du ihn bekommst, dann verdienst du aber nur ein Drittel oder ein Viertel, wie so dein Kollege, der exakt das Gleiche macht, aber halt das Privileg hat, dass er halt
dort geboren
als Einheimischer gilt oder Einheimischer ist. Also schon krass, ja, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt. Insofern wollen wir mal festhalten, also kann man machen, mit Influencern zusammenzuarbeiten, die neue Oasen nutzen. Und in dem Fall haben wir jetzt sehr lange über Dubai gesprochen, gibt auch andere. Aber kann man sich zumindest mal die Frage stellen, ob man das will, weil man halt damit viele Dinge finanziert oder nicht finanziert, in dem Fall in Deutschland, die Sinn machen oder keinen Sinn machen. Ich glaube, das ist ja so das Fazit jetzt der.
Genau, und man muss halt klar unterscheiden. Ich finde halt, jemand, der jetzt in Portugal dieses Förderprogramm genutzt hat, ist nochmal was anderes. In einem europäischen Land, was, sag ich mal, gleiche Werte hat, eine Demokratie, auf einer Demokratie basiert und so weiter. Da kann man jetzt sagen, ja, der hat jetzt die wirtschaftliche Entscheidung getroffen, Steuern zu sparen. Das kann man kritisieren aus moralischen Gründen und aus gesellschaftlichen Gründen für die Gemeinschaft in Deutschland. Okay, ist für mich aber was ganz anderes als jemand, der jetzt irgendwie nach Saudi-Arabien oder Dubai oder ähnliche Staaten.
Um sich selbst zu optimieren, ne? Am Ende ist ja auch ein Zeichen des Turbokapitalismus. Wo sich der Kreis auch wieder schließt, weil das war ja so auch, oder Konsumkapitalismus, so war die Kritik des Buches, das ich vorhin zitiert habe. Und am Ende muss jedes Unternehmen auch da schauen, ob sie mit Influencern in dem Bereich zusammenarbeiten wollen oder halt nicht. Christian, Mensch, ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben die Stunde schon lange gerissen, aber war so spannend und du kennst dich da so gut aus in der Szene. Von daher vielen Dank für die ganzen Insights, für dein Kommen. Hast du noch irgendwie letzte Tipps vielleicht an Advertiser zum Thema Influencer-Marketing, bevor wir schließen?
Ja, also wie man merkt, man muss sich damit schon aktiv beschäftigen. Und wie du schon gesagt hast, es ist zwar unmöglich, jetzt jeden Content zu verfolgen, aber man sollte, wenn man diese Verantwortung hat oder wenn man vielleicht auch jemanden einstellen will, jemanden suchen, der sich eben auch wirklich mit der Szene beschäftigt, der daran auch ein intrinsisches eigenes Interesse hat, der vielleicht selber eben diese Influencer verfolgt, der sich ein bisschen in der Szene auskennt, auch mitbekommt, was da so abläuft und der sich dann eben auch diese Inhalte anschaut, ne? Auch wenn man nie alle Inhalte anschauen kann. Zweiter Punkt wäre sicherlich schauen, es gibt jede Menge Tools, ja, davon habe ich auch schon Teile davon getestet bei mir, zum Beispiel Nindo aus Deutschland ist da zu empfehlen oder auch Social Blade, wo man auch einfach auf Datenbasis sehen kann, wie gehen die vor, löschen die Posts nach einer gewissen Zeit, haben die gerade einen positiven oder einen negativen Sentiment, wie entwickelt sich der Kanal, wird da vielleicht auch, sag ich mal, geschönt, die Statistiken, ne? Das ist einfach zu sagen, das ist ja noch ein riesiges Thema, was wir ausgelassen haben, das ganze Botting, ja.
Ja, absolut.
Da gab es auch einen Skandal kürzlich. Also mit Menschenverstand und Tools sollte man sich intensiv damit auseinandersetzen, weil die Chancen sind groß, aber die Risiken eben genauso.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank an dich fürs Kommen. Wir sind jetzt raus. Danke, Christian. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.